Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Beim Tippen auf dem Handy heißt es aufgepasst, was die Autokorrektur anstellt, denn sonst wird ungewollt aus einem eleganten Körper ein Elefantenkörper. Solche Wortdreher können auch für Ärger in der Forschung sorgen. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Doch zu Beginn geht es mal wieder um Covid-19. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Brandenburg sind dort 12 Bewohner gestorben. Rund die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren nicht geimpft. Die Landesregierung in Potsdam plant nun, eine tägliche Testpflicht einzuführen für ungeimpfte Pflegekräfte, wenn die 7-Tage-Inzidenz die 100er-Marke überschreitet. Aber welche Sicherheit können Schnelltests denn wirklich bieten? Darüber habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Dr. Claudia Denkinger, Privatdozentin am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie hatte Mitte August eine umfassende Bewertung dieser Antigentests veröffentlicht. Ich wollte von ihr wissen, wie verlässlich können denn solche Schnelltests eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachweisen?
Grundsätzlich kann man sagen, dass Personen, die viel Virus in sich tragen, sehr gut mit den Antigentests aufgegriffen werden. Das heißt, vor allem früh in der Infektion, wenn die Viruslast hoch ist, wo die meiste Übertragung dann an Dritte passiert, schlagen die Antigentests mit einer sehr guten Genauigkeit an, im Bereich 90-95%. Wenn die Erkrankung schon länger im Gange ist, dann nimmt die Genauigkeit ein wenig ab und im Durchschnitt erfassen die Schnelltests etwa 4 aus 5 Infektionen. Wie gesagt, aber vor allem die, die hochinfektiös sind, die meisten Übertragungen verursachen, die erkennen sie mit einer höheren Genauigkeit.
Gibt es da ein gewisses blindes Fenster, ungefähr 2 Tage vor Beginn der Symptome, in denen diese Schnelltests weniger verlässlich sind, wenn es darum geht, nachzuweisen, wie infektiös denn ein Virusträger tatsächlich ist?
Das ist richtig, es gibt ein blindes Fenster, und zwar früh in der Infektion. Da ist aber auch die Viruslast noch nicht so hoch. Sobald die Viruslast höher ist, schlagen auch die Schnelltests an. Wenn man täglich testet, wie das jetzt geplant ist, sollte dieses Fenster größtenteils abgedeckt sein. Das Problem ist, dass bei der Delta-Variante die Viruslast sehr schnell, sehr hoch ansteigt und insofern kann man sich nicht mehr auf einen Schnelltest verlassen, der am Tag zuvor gemacht wurde. Wenn aber der Test am Morgen, bevor man in die Arbeit geht, gemacht wird, dann hat man ein relativ geringes Risiko, dieses Fenster tatsächlich zu verpassen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist es dann aber auch tatsächlich sinnvoll, täglich diese Tests durchzuführen, statt 2-mal pro Woche, wie im Moment noch in vielen Bundesländern?
Ja, absolut. Also täglich wäre die ideale Variante. Und ein zusätzlichen Punkt, den ich noch machen möchte, ist, wir sehen ja mittlerweile auch, dass die Geimpften Virus übertragen können. Und in einem Kontext, wo Hochrisikopersonen da sind, also im Altersheim, in Krankenhäusern, macht es durchaus Sinn, alle Personen, die dort ein- und ausgehen, arbeiten, im engen Kontakt mit den Hochrisikopersonen sind, zu testen. Also die Ungeimpften auf alle Fälle, aber auch die Geimpften.
Und lässt sich da sagen, welchen Grad der Sicherheit können dann Antigen-Schnelltests in einem Pflegeheim gewährleisten?
Ein relativ hohen Grad, würde ich sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich da auch noch erwähnen, dass die Qualität der Schnelltests, der Antigen-Schnelltests, immer noch sehr variabel ist und dass deshalb wirklich nur hochwertige Tests ausgewählt werden sollen. Und das haben wir ja versucht, zum einen mit dieser systematischen Evidenzsynthese und Meta-Analyse auch darzustellen und haben das auch auf einer Webseite diagnosticsglobalhealth.org live aktualisiert bis Ende August immer dargestellt, was unabhängig evaluierte Schnelltests sind und wie die sich in ihrer Genauigkeit vergleichen lassen, weil da gibt es Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede, die einfach durch den Nutzer bedingt sind. Wenn da Fehler passieren, wenn da ja unzureichend gearbeitet wird, dann verringert sich natürlich die Genauigkeit. Insofern gute Auswahl, gute Durchführung sind essentiell, um einen verlässlichen Schutz zu erreichen. Aber wenn das gemacht wird, wenn das tatsächlich täglich gemacht wird und idealerweise auch die Geimpften getestet werden, dann kann man einen guten Schutz erreichen.
Sagt Claudia Denkinger vom Universitätsklinikum Heidelberg. Der Ausbau der Windenergie ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Auf See warten da ganz besondere Herausforderungen. Wind und Wellen belasten die Mechanik der Windenergieanlagen und gleichzeitig nagt das salzige Meerwasser an ihnen. Das alles begrenzt ihre Lebensdauer und so müssen die Windräder irgendwann wieder zurückgebaut werden. Und wie das funktioniert, das hat sich Monika Seinsche erklären lassen.
25 Jahre lang dürfen die meisten Windenergieanlagen vor der deutschen Nordseeküste Strom liefern. Danach können die Betreiber entweder prüfen lassen, ob die Anlagen noch sicher genug für den Weiterbetrieb sind, oder sie müssen sie abreißen. Für diesen letzten Fall interessiert sich die Umwelttechnikerin Silke Eckhardt von der Hochschule Bremen. Sie leitet das Forschungsprojekt SEEOFF.
Was natürlich das oberste Ziel ist, dass man keinen Eintrag von Fremdstoffen ins Meer hat. Also das marine Ökosystem soll ja nicht gestört werden. Und das bedeutet, dass nicht besonders vorsichtig, aber natürlich sehr kontrolliert die Demontage erfolgen muss. Und dass dann natürlich die Türme auch wieder an Land zurückgebracht werden sollen und dass sie dort auch einem Recyclingprozess zugeführt werden, alle Teile möglichst des Offshore-Windparks oder möglichst hoher Anteil. Ja, und das ist einfach die Maßgabe.
Die ersten Offshore-Windräder in Deutschland wurden erst vor 11 Jahren errichtet, sodass bislang noch keines das Ende seiner Genehmigungszeit erreicht hat. Silke Eckhardt und ihre Kolleginnen wollen die verbleibende Zeit nutzen, um verschiedene Rückbaukonzepte zu untersuchen. Stand der Technik heute ist es, die Anlagen 1 bis 2 Meter unterhalb des Meeresbodens abzuschneiden und die Türme per Schiff wieder an Land zu befördern.
Es gibt auch schon Unternehmen und es gibt auch einige Forschungsprojekte, die sich damit auseinandersetzen, wie man die Gründungsstruktur, das ist der sogenannte Monopile, was ungefähr 80% der Windenergieanlagen sind so im Meeresboden verankert, wie man den auch komplett entfernen kann. Das heißt also, man hat dort ein Rohr zum Zeitpunkt der Installation 20, 30 Meter noch tiefer in den Meeresboden gerammt. Und im Moment wird er eben nur geschnitten, aber es könnte sein, dass es in Zukunft heißt, nein, der muss komplett entfernt werden. Das heißt also wieder aus dem Meeresboden herausgeholt werden.
Denkbar wäre aber auch das Gegenteil. Ein Abschneiden der Gründungspfeiler 5 Meter oberhalb des Meeresbodens, um diesen möglichst wenig zu stören. Das Projektteam erforscht insgesamt 9 verschiedene solcher Rückbauszenarien und untersucht, welche Kosten sie verursachen würden, welche Folgen sie für die Umwelt und den Arbeitsschutz hätten, wie hoch die Treibhausgasemissionen und Recyclingquoten wären. Die Forschenden schauen dabei nicht nur auf die Windenergieanlagen selbst, sondern auch auf die Verkabelung des Parks, den Transformator und den sogenannten Kolkschutz. Das sind Steine, die am Meeresboden rund um die Gründungsstrukturen gelegt werden, um zu verhindern, dass die Strömung sie freispült.
Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich am Strand stellen und Sie stellen Fuß ins Meer, dann stellen Sie fest, dass der Sand drumherum irgendwann durch die Strömung weggespült wird. Und das möchte man natürlich bei Offshore-Windparks vermeiden und deswegen setzt man da Steine hin. Das heißt also, die Steine gehören auch dazu. Und wir untersuchen jetzt, ob es vielleicht Sinn machen könnte und vorteilhaft, also nachhaltiger und effizienter ist, einfach die Steine vielleicht am Meeresboden zu belassen oder die Kabel im Meeresboden zu belassen oder verschiedene Logistikkonzepte, die wir untersuchen. Wir untersuchen verschiedene Schneidkonzepte.
Dabei ist klar, dass es nicht das eine für alle Windparks perfekte Rückbaukonzept gibt. Ziel des noch bis Ende des Jahres laufenden Forschungsprojektes ist es deshalb, ein Handbuch zu erstellen, mit dem die Betreiber von Windparks die für ihren Windpark sinnvollste Strategie ermitteln können.
Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow suchen Politikerinnen und Politiker zurzeit nach einem Ausweg aus der Klimakrise. Wichtigen Input in Form von Daten und Studien erhalten sie dabei aus der Wissenschaft. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina stellt nun ein Diskussionspapier vor, in dem es genau um diesen Prozess geht. Dazu wurden Mitglieder des Bundestags und ihre Mitarbeitenden befragt, welche Rolle denn Erkenntnisse aus der Wissenschaft für ihr politisches Wirken spielen. Und diese Frage habe ich vor der Sendung weitergegeben an Regina Rippan. Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Vizepräsidentin der Leopoldina, wo sie die Evidenzinitiative leitet.
Ja, das haben wir die Personen direkt gefragt. Und in der ersten Fragestellung haben wir nach der Häufigkeit der Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen gefragt. Und da ist es so, dass über 50% der Befragten angeben, mindestens mehrmals pro Woche wissenschaftliche Erkenntnisse für ihre Arbeit zu verwenden. Wir haben auch gefragt, welchen Stellenwert wissenschaftliche Erkenntnisse in der parlamentarischen Arbeit im Vergleich zu anderen Faktoren haben. Und auch dort wurde von den Mitgliedern des Bundestags über 90% angegeben, dass der Stellenwert hoch oder sehr hoch ist. Also die Rolle der wissenschaftlichen Erkenntnis scheint hoch zu sein nach eigenen Auskünften.
Können Sie denn sagen, welche Disziplinen hier überwiegend gefragt sind? Geht es eher um Wirtschaftswissenschaften, um Sozialwissenschaften oder spielen auch die Naturwissenschaften und technische Disziplinen eine Rolle?
Ja, das haben wir in der Befragung in dieser Thematik nicht abgefragt. Insofern kann ich das auf Basis der Evidenz nicht beantworten. Nach Erfahrung ist es so, dass die Bedarfe über alle Disziplinen hinwegreichen.
Und in welcher Form holt sich die Politik denn diesen wissenschaftlichen Rat ein? Nur über Fachveröffentlichungen und Studienergebnisse? Oder welche Rolle spielt denn hier der persönliche Kontakt zu den Forschenden?
Wir haben die Befragten danach gefragt, welches Format sie verwenden. Und die Antwort war, dass die wissenschaftlichen Analysen am häufigsten verwendet werden, wenn sie thematisch und redaktionell aufbereitet sind. Also das war das, was beide Mitglieder des Bundestags und ihre Mitarbeiter als häufigste Nutzungsform der Analysen angegeben haben. Wir haben dann auch noch gefragt, wie häufig die direkten Personen angesprochen werden. Und hier war es so, dass als Quellennutzung 50% der Mitglieder des Bundestags und ein Drittel der Mitarbeiter häufig oder sehr häufig persönliche Gespräche verwenden.
Das Leopoldina Diskussionspapier geht ja auch der Frage nach, wo es noch hakt bei der Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft. Was können Sie da berichten? Wo liegen die Problemzonen?
Auch das haben wir direkt abgefragt. Wir haben gefragt, welche Faktoren erschweren für Sie das Heranziehen von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und der größte Batzen war Zeitmangel. Also anscheinend fällt es schwer im Alltag, die wissenschaftlichen Texte wirklich zu lesen und zu verarbeiten.
Das heißt, es hört sich ja nach allem, was wir bisher gehört haben, so an, als sei die knappe Zusammenfassung einer Studie ganz am Anfang sehr wichtig für die Politiker und Politikerinnen.
Ja, also das wurde durchgängig gesagt, dass damit die Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen steigen kann, müssen die Texte gut verständlich sein und kurz zusammengefasst sein.
In der Corona-Pandemie ging es ja auch immer wieder um die Rolle, die Fachleute aus der Forschung gespielt haben, wenn es um ganz konkrete Maßnahmen ging. Sucht denn die Politik nach solchen Handlungsempfehlungen aus der Wissenschaft?
Ja, wir haben zunächst danach gefragt, politische Entscheidungen sollten auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Dem wurde ganz weit überwiegend zugestimmt. Also die Politik sagt, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse eine Rolle spielen sollen. Insofern kann man sicherlich unterstreichen, dass die Politik nach Handlungsempfehlungen sucht.
Aber können das Wissenschaftler denn überhaupt leisten? Wissenschaftler liefern ja Daten, sie liefern aber keine konkreten Handlungsempfehlungen üblicherweise. Ja. Denn das ist ja immer noch die Sache der Politik selbst.
Genau. Grundsätzlich ist aus wissenschaftsphilosophischer Sicht so, dass die Wissenschaft in der Lage sein sollte, Handlungsoptionen zu benennen und damit der Politik zu helfen, einzuschätzen, was die Vor- und Nachteile verschiedener Handlungsoptionen sind. Und die Handlungsentscheidungen oder konkrete Empfehlungen, die kann man nur als Wenn-Dann-Aussage formulieren. Wenn man Ziel X erreichen will, dann ist es plausibel, dass Maßnahme Y dort am besten weiterhilft. Das wäre der Rahmen, in dem Politikempfehlungen geleistet werden können.
Sagt Regina Rippan, Vizepräsidentin der Leopoldina. Vielleicht ist Ihnen das auch schon einmal passiert. Sie schreiben eine E-Mail oder eine Chatnachricht und plötzlich greift die Autokorrektur ein und dreht Ihnen das Wort ja nicht gerade auf der Zunge herum, dafür aber auf dem Display. Das passiert nicht nur im Privaten, sondern auch in der Forschung, vor allem in der Genetik. Da verändert die Autokorrektur mitunter die Namen bestimmter Gene. Der Schaden in der Fachliteratur ist offenbar größer als gedacht, heißt es nun in einer Studie, die kürzlich erschienen ist. Michael Stang mit den Einzelheiten.
2010 stieß Mark Seaman durch Zufall auf eine kleine Studie. Die beschäftigte sich erstmals mit dem Problem der Autokorrektur in der Genetik. Wenn Gennamen in Tabellen wie Excel oder Google Sheet eingetippt werden, verselbstständigen sich manche Buchstaben. Der Name des Gens Septin-4, abgekürzt Sept4, wird automatisch in den 4. September umgewandelt. Ein paar Jahre später war der Forscher von der Deakin-Universität im australischen Geelong selbst von diesem Fehler betroffen.
In the lab that I was working back in 2015.
In dem Labor, in dem ich 2015 gearbeitet habe, habe ich mir in Zeitschriften wie Cell und Nature veröffentlichte Artikel angesehen und diese ergänzenden Datendateien in meiner eigenen Arbeit verwendet, in der ich versucht habe, die genetische Regulation bei Herzerkrankungen und Diabetes zu verstehen. Dabei bin ich auf Fehler gestoßen. Einige Gene fehlten und ich versuchte zu verstehen, warum.
18 Fachjournale hat der Genetiker ausgewertet. Das Ergebnis? Rund 20% der Tabellen enthielten Autokorrekturfehler. Mark Seaman hat die Verantwortlichen in den Fachzeitschriften damals auf das Problem aufmerksam gemacht. Jetzt, 2021, war für ihn die Zeit für ein Update gekommen. Die Frage: Haben die Fachzeitschriften aus den Fehlern gelernt?
Wir haben uns jede einzelne Open Access Zeitschrift angeschaut, die wir in die Finger bekommen konnten, und zehntausende Artikel nach solchen Tabellen durchsucht. Und die Ergebnisse waren, kurz gesagt, viel schlechter als bei unserer ersten Analyse 2016.
Von den mittlerweile einer Software durchsuchten 11.000 Studien mit angehängten Excel-Tabellen enthielten 3.400 von ihnen Autokorrekturfehler. In fast jeder dritten Studie war ein Genname in ein Datum gewandelt worden. Diese Fehler könnten Auswirkungen auf die Forschung haben.
Unser ursprüngliches Problem war ja, dass wir einige Datensätze wiederverwenden wollten. Diese Excel-Autokorrektur betrifft etwa 20 bis 24 Gene beim Menschen. Das bedeutet, dass diese Gene in den Endergebnissen einfach fehlen. Und es besteht die Möglichkeit, dass diese Gene bei Krankheiten wie Diabetes oder Krebs wirklich wichtig sind, sie aber nicht vorliegen.
And you're missing them? Die Schuld bei Google oder Microsoft zu suchen, sei nicht die Lösung. Schließlich wurden die Tabellenprogramme nicht für die Genetik entwickelt, so Mark Seaman. Forschende müssten ihre eigenen Daten besser prüfen und auch beim Begutachten anderer Studien die Daten im Blick behalten. Außerdem gibt Seaman ein paar Empfehlungen.
Firstly, we don't really recommend that genomics data ever goes into a spreadsheet.
Zunächst sollte Genomik nicht in eine Tabellenkalkulation aufgenommen werden. Es ist viel besser, Software zu verwenden, die für umfangreiche Datenanalysen geeignet ist. Und wenn Sie dennoch eine Tabellenkalkulation verwenden müssen, ist Microsoft Excel keine gute Wahl, da etwa Alternativen wie LibreOffice den Autokorrekturfehler weitgehend behoben haben. Der Open-Source-Konkurrent wandelt Gennamen nicht mehr in Datumsangaben um.
Convert all of those gene names into dates anymore.
Reagiert hat auch das Hugo Gene Nomenclature Committee, das Namen von menschlichen Genen standardisiert. Es hat 27 Genkürzel umbenannt, darunter auch Sept4. Das wird jetzt abgekürzt mit Septin4.
Der Fluch der Autokorrektur in der Genetik, ein Beitrag von Michael Stang war das. Und damit kommen wir hier in Forschung aktuell zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
Künstliche Intelligenz kann Dickdarmkrebs erkennen. Und zwar mindestens genauso gut, wie ausgebildete Pathologen das können. Das berichten Forschende aus den USA im Fachmagazin Nature Communications. Sie trainierten einen KI-Algorithmus, Bilder von Gewebeschnitten aus dem Dickdarm zu analysieren und mögliche Tumorherde darin zu erkennen. Am Ende erreichte das System eine Trefferquote von 98%. Das war sogar um einen Prozentpunkt besser als bei den zum Vergleich herangezogenen Beurteilungen der Proben durch Pathologen. Für die Studie hatten die Forschenden 13.000 Bilder von Dickdarmkrebs aus Tumorzentren in China, Deutschland und den USA gesammelt und die KI damit trainiert.
Der Frühling ist leiser geworden.
Und eintöniger. Denn der Klang des Frühlings, geprägt durch den Vogelgesang, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. Das geht aus einer Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachjournal Nature Communications hervor. Für die Studie kombinierten die Forschenden langjährige Daten aus Vogelzählungen mit Tonaufnahmen einzelner Arten in freier Wildbahn in Nordamerika und Europa. Auf dieser Basis erstellten sie sogenannte Klanglandschaften. Der Vergleich solcher Klanglandschaften macht hörbar, wie sich Veränderungen in der Zahl und in der Artenvielfalt der Vögel in den vergangenen 25 Jahren auf das Klangbild in freier Natur ausgewirkt haben. Im Ergebnis zeigt sich ein weit verbreiteter Trend. Das Vogelkonzert im Frühling ist über die Jahre leiser und weniger abwechslungsreich geworden. Am deutlichsten ist diese Entwicklung in Agrarlandschaften.
Australische Forscher haben den genauen Ursprung von Mars-Meteoriten ermittelt.
Dass einige der Gesteinsbrocken, die als Meteoriten zur Erde gelangen, vom Mars kommen, ist schon länger bekannt. Aber aus welcher spezifischen Region auf dem roten Planeten stammen sie? Forschende aus Australien liefern im Fachjournal Nature Communications eine mögliche Antwort auf diese Frage. Sie nutzten eine künstliche Intelligenz, um auf Tausenden von Bildern der Marsoberfläche 90 Millionen Krater zu kartieren. Anhand der Daten errechneten sie, aus welchem Einschlagkrater am wahrscheinlichsten Material ausgeworfen wurde, das bis zur Erde gelangen konnte. Die Ergebnisse deuten auf einen Krater namens Tooting hin. Dieser befindet sich in der Marsregion Tarsis, in der auch viele Vulkane zu finden sind.
Forensiker erkennen Blitzschläge anhand von Knochenspuren.
Ein Forschungsteam aus Südafrika und Großbritannien hat eine neue Methode entwickelt, mit der sie an Leichen von Menschen und Tieren feststellen können, ob diese durch einen Blitzschlag zu Tode kamen, selbst wenn von den Toten nur noch Knochen verblieben sind. Normalerweise wird ein Blitzschlag durch Brandmale in weichem Gewebe nachgewiesen. Für die Studie im Fachmagazin Forensic Science International Synergy machten die Forschenden Experimente. Sie setzten menschliche Knochen künstlich erzeugten Blitzen aus. Anschließend analysierten sie, wie sich die Knochenstruktur durch den Stromfluss verändert. Dabei zeigte sich, Blitze hinterlassen in den Knochen charakteristische Muster aus feinen Rissen. Sie unterscheiden sich eindeutig von Spuren anderer Formen der Gewalteinwirkung. Darüber lassen sich ein Tod durch Blitzschlag nun auch eindeutig bei schon skelettierten Leichen nachweisen, so die Forschenden.
Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren eines Covid-Medikaments von Eli Lilly gestoppt.
Wie die EMA heute mitteilte, zog das Pharmaunternehmen das Mittel selbst zurück. Es handelte sich um ein Kombinationspräparat aus zwei monoklonalen Antikörpern. Seit März hatte die EMA Daten aus laufenden Studien des Herstellers in einem beschleunigten Verfahren bewertet. Einige Fragen zur Qualität des Medikaments hätten aber noch beantwortet werden müssen, so die EMA. Noch im September hatte die EU-Kommission mit Eli Lilly einen Rahmenvertrag über die Anschaffung des Covid-19-Medikaments abgeschlossen.
Sternzeit, 3. November. Satelliten für die Klimarettung. Derzeit findet in Glasgow die UN-Klimakonferenz statt. Grundlage der Verhandlungen sind die neuesten Klimadaten, die zu einem großen Teil von mehr als 500 Erdbeobachtungssatelliten stammen, die unseren Planeten umkreisen. Europas Weltraumorganisation ESA hat eine Initiative zum Klimawandel gestartet. Dabei werden alle verfügbaren Daten zusammengestellt, ausgewertet und leicht verständlich präsentiert. Diese wissenschaftlichen Daten sind für alle frei verfügbar. Für Schulen und Universitäten gibt es besondere Angebote, um mehr über den Klimawandel und die Einsatzmöglichkeiten von Satelliten zu lernen. Tatsächlich liefern die Kameras und Messinstrumente in der Umlaufbahn exzellente Daten. Binnen weniger Tage wird die gesamte Erde erfasst, was mit Messungen am Boden völlig unmöglich wäre. Satellitendaten zeigen zum Beispiel, wie die Eisschichten in den Polargebieten immer kleiner werden, wie sich Gletscher zurückziehen, wie viel Kohlendioxid es in der Atmosphäre gibt, wie der Meeresspiegel ansteigt, sich die Wüsten ausdehnen oder wo Regenwälder gerodet werden. Manche dieser Beobachtungen erfolgen seit rund 50 Jahren. Somit lassen sich mit den Daten aus dem All Trends belegen. Dass sich das Klima verändert, ist an vielen Phänomenen auf der Erde zu spüren. Aber nur vom All aus lassen sich die Veränderungen global erkennen. Satelliten können den Klimawandel nicht stoppen, Aber mit Hilfe ihrer Daten lassen sich die richtigen Entscheidungen treffen, um das weitere Aufheizen der Erde abzubremsen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch dort geht es dann um das Ringen um die Klimafinanzierung in Glasgow.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Gucken wir mal. Ich gebe jetzt einfach mal einen Stieglitz zu verkaufen. Das ist einfach nur bei Google.
Wer Wildvögel fängt und verkauft, macht ein gutes Geschäft. Auf sein Körpergewicht gerechnet, bringt ein Stieglitz so viel ein wie Cannabis.
Das sind ja schon mal 155 Anzeigen, die das Wort Stieglitz enthalten. Das zeigt erstmal schon, es gibt einen großen Markt für Stieglitze, für lebende Stieglitze.
Auf den Schutz der Vögel nehmen die Hehler dabei wenig Rücksicht.
Es ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, muss man auch sagen. Geht auch nicht selten mit Verletzungen des Vogelfußes einher.
Stille im Wald. Über illegalen Vogelfang in Deutschland. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.